SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Trotz mehr Gewinn noch mehr Stellen weg. Die Swisscom streicht weitere 500 Jobs.
Mit diesen Restrukturierungen, es gibt immer weniger Leute mit immer mehr Arbeit,
sagt dazu der Gewerkschafter. Telefonieren tun wir alle, aber das große Geld wie einst ist damit immer weniger zu verdienen. Was heißt das für die Swisscom? Swisscom-Chef Urs Schäppi ist Gast im Tagesgespräch um 13 Uhr. Warnung an den Oppositionellen. Alexander Nawalny, gerne Herausforderer von Präsident Putin, wird vor Gericht erneut schuldig gesprochen. Was heißt das für seine Kandidatur? Und macht es einer der Männer so gut wie Lara gut? Medaillenhoffnungen der Männer im Super-G. Bert Voits hat sie vorerst platzen lassen. Wir sind für Sie dabei. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Die Swisscom hat deutlich mehr verdient als letztes Jahr. Trotzdem will sie noch mehr Stellen abbauen als ursprünglich angekündigt. Die Gewerkschaften rümpfen die Nase. Mehr nicht. Wirtschaftsredaktor Massimo Agostinis.
Schon im vergangenen Jahr baute die Swisscom fast 700 Arbeitsplätze ab. Dieses Jahr fallen nochmals bis zu 500 weg. Ziel sei, dass die Swisscom bis 2020 300 Millionen Franken einspare, hieß es an einer Medienkonferenz. Diese scheibchenweise Ankündigung von immer neuen Stellen, die wegfallen sollen, lässt vermuten, dass es auch mit der heutigen Ankündigung noch nicht getan ist. Swisscom-Konzernchef Urs Schäppi.
Wir werden wie in der Vergangenheit wegen dem Strukturwandel Bereiche haben, wo wir aufbauen und Bereiche haben, wo wir abbauen. Das ist der Lauf der Geschichte in diesem schnell sich verändernden Markt.
Mehr lässt er sich nicht entlocken. Doch ein Blick in die Zahlen zeigt, Swisscom hat zwar letztes Jahr 18% mehr verdient als im Jahr zuvor, doch die Steigerung ist auf einen gewonnenen Rechtsfall in Italien zurückzuführen, wo die Swisscom Besitzerin des Telekom-Unternehmens Fastweb ist. Zudem belasteten Rückstellungen für eine drohende Buße durch die Wettbewerbskommission die Rechnung vor einem Jahr. Ohne diese beiden Sonderfaktoren hätte die Swisscom zwar immer noch einen Gewinn gemacht, aber er wäre gegenüber dem Vorjahr gesunken. Es ist diese Entwicklung, immer höhere Kosten, um Kunden zu gewinnen und weniger Einnahmen in der Telefonie, welche die Swisscom-Führung dazu bringt, jetzt schon Gegensteuer zu geben und Stellen abzubauen. Die Gewerkschaft Transfer kennt das Spannungsfeld, in dem die Swisscom operiert. Ihre Kritik am Stellenabbau fällt deshalb auffällig gemäßigt aus. Hat man bei Transfer gar Verständnis dafür? Sprecher Robert Mitraillet.
Also, jein.
Man stelle einfach fest, dass immer weniger Leute mehr arbeiten müssten. Das führe zu mehr Druck, was schlecht sei. Dann gäbe es noch ein neueres Phänomen. Robert Mitraillet.
Man merkt auch das Phänomen von Digitalisierung. Und das geht sehr, sehr schnell. Die Technologie wird schnell, schnell geändert. Und unsere Sorge, unsere Wünsche, unsere Forderungen sind, Swisscom muss diese Leute weiterbilden.
Weiterbilden deshalb, damit Swisscom möglichst viele im Betrieb behalten kann und nicht auf neue Fachkräfte von außen zurückgreifen muss. Weiterbildung brauche es aber auch für jene, die trotz aller Bemühungen keinen Platz mehr finden, damit sie nicht einfach in die Arbeitslosigkeit geschickt werden, sondern dank neuem Wissen woanders eine Stelle finden können, auch als 50-Jährige und älter.
Massimo Agostinis. Und wie sehr die Konkurrenz der Swisscom auf den Fersen ist und was der Chef selbst zu tun gedenkt, später in der Sendung. Zuerst aber zu den weiteren Meldungen des Mittags mit Isabel Meissen.
In einem umstrittenen Prozess bezeichnet ein Gericht den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny als schuldig. Ein Strafmaß wurde vorerst nicht bekannt. Das Gericht in der Stadt Kirov verurteilte ihn wegen Bauholzdiebstahls im Wert von rund 250.000 Euro. Einen ersten Prozess in dieser Sache hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte als unfair beurteilt. Nawalny hat Berufung angekündigt. Er will 2018 gegen Präsident Wladimir Putin kandidieren und wirft den Behörden vor, dies mit Prozessen verhindern zu wollen. Die Regierung dementiert das. Nach dem Bericht über Massenhinrichtungen in einem syrischen Militärgefängnis hat sich die syrische Regierung dazu geäußert. Das Justizministerium weist die Vorwürfe der Menschenrechtsorganisation Amnesty International als völlig unwahr zurück. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur SANA. Todesstrafen würden in Syrien nur nach einem rechtsstaatlichen Verfahren verhängt. Mit dem Bericht wolle Amnesty den Ruf Syriens schädigen, heißt es aus dem Justizministerium. Laut dem Bericht von Amnesty International sollen im besagten Gefängnis 13.000 Menschen nach geheimen Schnellverfahren gehängt worden sein. Die Organisation stützt sich auf Angaben von früheren Häftlingen, Wärtern, Richtern und Anwälten. In den nördlichen Pariser Vororten sind erneut Krawalle ausgebrochen. Jugendliche zündeten in der Nacht Dutzende Autos an und setzten einen Kindergarten in Brand. Laut der Polizei wurden rund ein Dutzend Personen festgenommen. Seit 4 Nächten kommt es in den nördlichen Pariser Vororten zu Ausschreitungen. Auslöser ist die Festnahme und anschließende Misshandlung durch Schlagstockhiebe eines jungen schwarzen Mannes durch 4 Polizisten. Die Polizisten wurden vom Dienst suspendiert. Gegen einen von ihnen läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Vergewaltigung. Wer Familienangehörige pflegt und betreut, soll in seinem Arbeitsleben besser unterstützt werden. Der Bund will pflegende Angehörige entlasten mit neuen Angeboten. Zudem sollen bestehende Angebote überprüft werden. Dafür sollen nun zunächst die Bedürfnisse der Menschen geklärt werden, die ihre Angehörigen pflegen und betreuen. Der Bund hat heute ein entsprechendes Forschungsprogramm lanciert. Bis im Jahr 2020 sollen die Ergebnisse vorliegen. Der Kanton St. Gallen hat die Abschussbewilligung für 2 junge Wölfe 2015 überhastet erteilt. Dies hat das Verwaltungsgericht St. Gallen entschieden und einer Beschwerde des WWF Schweiz Recht gegeben. Das Gericht kritisiert, man habe keine Hinweise darauf gehabt, dass die beiden Wölfe im Kalandermassiv Menschen erheblich gefährden könnten. Daher seien die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Abschuss nicht gegeben gewesen. Zuvor hatte schon das Verwaltungsgericht Graubünden im Sinne des WWF entschieden. Trotz der Bewilligungen waren die Wölfe damals nicht geschossen worden, weil das Rudel wegen des milden Winters selten in Siedlungsnähe aufgetaucht war. Der WWF Schweiz begrüßt das Urteil. Die Bank Coop hat im Geschäftsjahr 2016 mehr verdient. Der Reingewinn stieg um 2,6% auf fast 46 Millionen Franken. Maßgeblich dazu beigetragen habe das Zinsgeschäft, teilt die Bank mit. Dieses habe schwächere Erträge aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft sowie aus dem Handelsgeschäft vollständig wettgemacht. Die Bank Coop ist eine Tochtergesellschaft der Basler Kantonalbank. Schweizer Forscher haben eine bisher unbekannte Art von Moos entdeckt. Das teilt das Bundesamt für Wald, Schnee und Landschaft WSL mit. Einem WSL-Mitarbeiter war das neue Moos 2014 im Südtirol erstmals aufgefallen. Kurz darauf stieß ein Kollege im Tessin auf dieselbe Art. Nachdem die Forscher es zunächst für eine verbreitete Art gehalten hatten, entdeckten sie kleine Härchen und gezähnte Blattspitzen, die nicht ins Bild passten. Die Botaniker nannten die neue Art deshalb gezähntes Goldhaarmoos. Es wächst in Bergregionen auf Baumrinden zwischen 500 und 1400 Metern Höhe. Die Entdeckung ist laut WSL erstaunlich, da die Moosarten des Alpenraums schon sehr gut erforscht seien. Zum Wetter. Heute ist es verbreitet trüb und stellenweise nass. Morgen dominieren die Wolken, nur in den inneren Alpen kommt vermehrt die Sonne durch. Die Temperaturen erreichen 2 bis 6 Grad und es geht eine Bise.
Der Mann will Wladimir Putin herausfordern und neuer russischer Präsident werden, Oppositionsführer Alexei Nawalny. Und der Mann ist lästig. Er hat Beweise präsentiert, dass Korruption in Russland bis in die obersten Kreise reicht. Nawalny wird Betrug vorgeworfen, allerdings in einer ganz anderen Sache. Er war bereits schuldig gesprochen worden und zog das Urteil vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Dieser Gerichtshof beurteilte den Prozess als politisch motiviert und verlangte die Einstellung des Verfahrens. Jetzt ist das gleiche Verfahren nochmals aufgerollt worden in einem Provinzgericht und das Urteil lautet wieder schuldig. David Nauer in Moskau, wie begründet das Gericht diesen Schuldspruch?
Die Urteilsverkündung dauert im Moment noch an. Der Richter hat aber schon deutlich gemacht, dass er Nawalny für schuldig hält. Aus meiner Sicht ist allerdings diese offizielle Begründung in diesem Fall gar nicht so wichtig, weil es sich nach meiner Einschätzung doch ziemlich eindeutig um ein politisches Verfahren handelt. Der Richter liest offenbar die exakt gleiche Urteilsbegründung vor wie beim letzten Prozess in diesem Fall. Und dieses Urteil von damals hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ja als politisch motiviert beurteilt. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass es dieses Mal ähnlich ist.
Das Strafmaß ist noch nicht bekannt. Lässt sich trotzdem schon sagen, ob Alexei Nawalny damit überhaupt noch kandidieren kann für die Nachfolge von Präsident Putin?
Als Verurteilter darf Nawalny nicht kandidieren. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Nawalny hat auch angekündigt, dass er es anfechten wird. Und er hat auch schon erklärt, dass er trotzdem kandidiert, dass er sich nicht darum schert, was der Richter entscheidet. Doch letztlich hat der Kreml nun Nawalny in der Hand. Er kann ihn jederzeit von der Kandidatur ausschließen, indem er dafür sorgt, zum Beispiel, dass höhere Gerichtsinstanzen ein endgültiges Urteil fällen. Nawalny ist also, kann man sagen, ein Kandidat auf Abruf. Und für den Kreml ist es eine ziemlich komfortable Situation, denn sollte Nawalny während des Wahlkampfs plötzlich unbequem werden, kann man ihn einfach aus dem Weg räumen.
Aber so ganz grundsätzlich, könnte Nawalny Putin überhaupt ernsthaft gefährden?
Im Moment rechnet eigentlich niemand damit, dass Nawalny ernsthaft eine Chance hätte gegen Putin. Putin ist ja tatsächlich beliebt, vor allem bei der Landbevölkerung und auch bei älteren Menschen. Zudem kontrolliert er Staat und Medien ziemlich weitgehend. Allerdings ist Nawalny schon eine Ausnahmeerscheinung in der russischen Opposition. Er hat Charisma, er kann gut reden und er ist auch unglaublich mutig. Vor allem bei jungen Russen ist er deswegen sehr beliebt. Also ich glaube, gegen Putin gewinnen kann Nawalny nicht, aber er kann die Machtmaschine des Kreml schon empfindlich stören.
Was für ein Zeichen setzt das Gericht eigentlich mit quasi dem gleichen Urteil in der gleichen Sache?
Naja, ich denke, wir haben das mit einem weiteren Beispiel dafür zu tun, dass die Justiz in Russland eben ein Instrument ist, um die Opposition zu unterdrücken. Wer sich also zu prägnant gegen den Kreml stellt, wer das Maul zu fest aufmacht, der muss mit Repression rechnen. Das ist aus meiner Sicht die Botschaft dieses Urteils. Und eigentlich ist das ja recht erstaunlich, denn Putin ist, wie gesagt, beliebt bei den Russen. Das zeigen mindestens Umfragen. Warum er das also nötig hat, kann man sich schon fragen. Und man hat den Eindruck, dass der Kreml diesen Umfragen nicht recht traut, ja vielleicht sogar seinem Volk nicht recht traut und deswegen jetzt eben alles tut, damit der wichtigste Oppositionelle, eben Nawalny, am Ende dann nicht antreten darf und damit es eben keinen echten politischen Wettbewerb gibt in Russland.
Danke, David Nauer in Moskau. Und kurz der Zwischenstand aus St. Moritz. Im Super-G ist Carlo Janka vor wenigen Minuten zurzeit auf Rang 7 gefahren. Von der einen Großmacht im Osten, Russland, gehen wir zur anderen Großmacht im Westen. In den USA wird Betsy DeVos Bildungsministerin, selbst Republikaner, halten sie zum Teil für unfähig, ein Porträt. Somalia wählt ein neues Staatsoberhaupt am Flughafen Mogadischu, dem einzigen einigermaßen sicheren Ort im Land. Und lässt sie die Stromrechnung jeweils auch recht gelassen? Das könnte sich in den kommenden Monaten ändern. Das gab es noch nie. Es brauchte die Stimme des US-Vizepräsidenten, sonst wäre die neue Bildungsministerin, die Donald Trump vorgeschlagen hatte, im Senat durchgefallen. Nach der Abstimmung stand es 50-50. Selbst zwei Republikanerinnen hatten gegen sie gestimmt. Nur mit Hilfe von Vizepräsident Pence schaffte die politisch unerfahrene und höchst umstrittene Bildungsministerin die Hürde. USA-Korrespondentin Priscilla Imboden.
Eine Milliardärin, die selber nie eine öffentliche Schule besucht hat und auch ihre vier Kinder in Privatschulen schickte. Eine Frau, die Millionen ausgab, um zu lobbyieren, damit Privatschulen öffentliches Geld erhalten. Betsy DeVos war von Anfang an eine fragliche Ernennung für den Posten der Bildungsministerin. In der Senatsanhörung bewies sie darüber hinaus, wie wenig sie über das Schulsystem und ihre zukünftige Aufgabe wusste. Senator Tim Kaine fragte, ob alle Schulen, die Steuergelder halten, in gleichem Maße rechenschaftspflichtig sein sollten, egal ob sie öffentlich oder privat seien.
I support accountability.
Equal accountability for all schools that receive federal funding.
I support accountability.
Okay, is that a yes or no?
I support accountability.
Do you not want to answer my question?
I support accountability.
Okay. Sie sei für Rechenschaft, antwortete sie, blieb aber im Allgemeinen. Das fiel auf, denn DeVos ist eine Verfechterin der sogenannten Charterschulen, private Einrichtungen, die mit öffentlichen Geldern finanziert werden. Heute sind sie oft nicht verpflichtet darzulegen, wie sie dieses Geld einsetzen. In ihrem Heimatstaat Michigan kämpfte sie erfolgreich für die Verbreitung von Charterschulen. Das Leistungsniveau der Schüler in Michigan ist seither gesunken. Ein Senator aus Connecticut, wo sich das Massaker an der Primarschule Sandy Hook ereignete, fragte sie, ob Waffen an Schulen zugelassen werden sollten. Sie wich zuerst aus, sagte dann dies.
In Wapiti, Wyoming, I think probably there, I would imagine that there's probably a gun in the school to protect from potential grizzlies.
Es gebe eine Schule in Wyoming, die wahrscheinlich eine Waffe habe, um sich gegen Grizzlybären zu verteidigen. Auf Nachfrage teilte die Schule mit, sie habe einen Zaun sowie Pfefferspray. Das genüge, um mit diesem Problem fertig zu werden. Der Senator wollte ferner wissen, ob sie den Vorschlag Donald Trumps, waffenfreie Zonen in den Schulen zu verbieten, unterstützen werde. DeVos antwortete:
I will support what the president-elect does.
Sie unterstütze das, was der Präsident tue. Diese Aussagen zirkulierten im Internet und in den sozialen Medien. Dort regte sich großer Widerstand gegen Betsy DeVos als Bildungsministerin. Viele fragten sich, weshalb sie überhaupt nominiert wurde. Senator Bernie Sanders wollte wissen, wie viel Geld sie und ihre Familie in den letzten Jahren der Republikanischen Partei gespendet hatten.
I don't know.
I have heard the number was 200 million. Does
that sie wisse es nicht, meinte Betsy DeVos. Er habe gehört, es seien 200 Millionen Dollar. Ob das realistisch sei? Das ist möglich, sagte Betsy DeVos.
Do you think if your family has not made hundreds of millions of dollars of contributions to the Republican Party that you would be sitting here today?
Denken Sie, dass Sie ohne diese Spenden heute hier sitzen würden? Fragte Bernie Sanders rhetorisch. Das amerikanische Bildungsministerium hat nicht sehr viel Einfluss auf das Schulsystem, da dieses Hoheit der Bundesstaaten ist. Washington trägt nur 8% bei zu den Bildungskosten. Donald Trump möchte einen Teil dieses Geldes in Programme stecken, mit denen Eltern ihre Kinder mit Steuergeld auf Privatschulen schicken können. Betsy DeVos erntete auch von Rechtskritik. Zwei republikanische Senatorinnen gesellten sich zu den 48 Demokraten und stimmten gegen sie. Deshalb kam es im Senat zur Pattsituation, die Vizepräsident Pence mit seiner Stimme beendete. Der Kampf um die Bestätigung der US-Bildungsministerin zeigt, die Republikaner marschieren weiterhin stramm hinter ihrem Präsidenten. Es ist für Demokraten praktisch unmöglich, von Donald Trump ernannte Minister zu verhindern, egal wie inkompetent sie sind.
Priscilla Imboden aus San Francisco. Sie hören Rendezvous, es ist 12:01. Bomben und Anschläge, sie gehören zum tristen Alltag in Somalia. Und ausgerechnet in dem Land soll heute der Präsident oder die Präsidentin gewählt werden. Frage an unseren Afrika-Korrespondenten Patrick Wilser. Sie waren kürzlich im Land. Kann man denn unter diesen Umständen überhaupt wählen?
Ich habe gestern mit einem Kollegen in Mogadischu gesprochen. Mogadischu ist zurzeit eine Geisterstadt, also nichts eigentlich mit einer Wahlsituation, wie wir sie in Afrika kennen, wo die Leute eben auf der Straße in langen Kolonnen warten, um an die Urne zu gehen. Der Verkehr ist gestoppt, es dürfen keine Flugzeuge über die Stadt fliegen. Also die Stadt ist im Ausnahmezustand, es wird gewählt auf dem Flughafen. Der Flughafen, das ist der Stützpunkt der AMISOM-Truppen, der UN-Administration. Sie können sich vorstellen, das ist eine Festung mit hohen Betonmauern und Sandsäcken. Also eine Sicherheitsoase, die da vor der Stadt liegt. Also ziemlich bizarre Verhältnisse.
Wer wählt denn den Präsidenten heute?
Es ist eine Auswahl, also es sind Wahlfrauen und Wahlmänner, die das Parlament gewählt haben, also rund 325 Männer und Frauen. Und diese 325 Leute wählen heute auf dem Flughafen den Präsidenten. Also es ist ein delegiertes System, also nichts von direkter Demokratie oder eine Stimme, eine Person, wie wir das aus anderen Ländern kennen.
Und wie sind die Präsidentschaftskandidatinnen und Kandidaten gewählt worden? Es sind, glaube ich, etwa 23.
Die haben sich teilweise selber aufgestellt, wurden von Clans, also den Stämmen in Somalia, aufgestellt. Die Clans, das ist quasi das politische Paralleluniversum in Somalia. Also diese Clan-Chefs, die haben zum Teil Gerichtsbarkeit, die fällen selbst Entscheide, die haben zum Teil sogar eigene bewaffnete Milizen. Also die haben zum Teil Präsidenten, Kandidaten gestellt, aber die konnten dem Volk gar nicht vorgestellt werden. Also das ist aus Sicherheitsüberlegungen nicht möglich. Ich ließ mir gestern schildern, also diese Kandidaten haben sich in Hinterzimmern von Hotels, von Restaurants diesen Parlamentariern dann vorgestellt. Und dabei ist immer viel Geld geflossen, also bereits bei den Parlamentswahlen weiß man, dass zum Teil über 1 Million US-Dollar bezahlt wurden, damit die Stimmen dann kamen. Also das ganze System ist auch korrupt.
Wie viel hat denn dieses Setting überhaupt mit Demokratie zu tun?
Aus Schweizer Sicht sicher wenig. Es ist ein kompliziertes Verfahren, eben hoch korrupt, und das Verfahren hat selbst die Glaubwürdigkeit bei vielen Somaliern längst verloren. Aber nach 20 Jahren Krieg, Anarchie, Terror muss man wohl irgendwo beginnen. Jedenfalls ist das die Doktrin der UN-Administration in Mogadischu, die da mit unermüdlichen, man kann auch sagen bewundernswertem Optimismus immer noch an diesem Prozess arbeitet.
Gut, wie heikel ist es denn jetzt genau unter dieser UN-Administration, sozusagen unter dem Anschein von Demokratie, solche Wahlen abzuhalten? Ich meine, das ist ja ein bisschen wie Rosenpflanzen auf einem vergifteten Boden.
Ja, als Reisender, als Beobachter und Journalist sind mir diese Momente der Resignation sehr vertraut. Aber was zurzeit in Somalia abläuft, hat vielleicht nichts mit unserer Demokratie zu tun, die wir in unserer Heimat in der Schweiz kennen. Aber man darf nicht vergessen, wir haben über 150 Jahre Zeit gehabt, in friedlichen Umständen an diesem System zu arbeiten, es bis zur Perfektion zu justieren. Ich habe es erwähnt, in Somalia, die letzten Vereinbarungen waren vor 50 Jahren. Seit 20 Jahren gibt es nur Terror. Und die Leute wünschen sich eben auch Normalität, Sicherheit. Und man darf auch nicht vergessen, es waren westliche Menschen, die dieses Land zerstört haben. Am Anfang die Kolonialisten, die Italiener, dann die Invasoren, zum Beispiel die USA. Und die haben die Stabilität zerstört. Und vielleicht ist es eine Form der Mitverantwortung, eben diese Stabilität auch mit komplizierten Prozessen wiederherzustellen.
Danke für die Einschätzungen, Patrick Wilser, zu den Wahlen in Somalia. Ohne Strom geht nichts. Ihr Radio läuft vielleicht noch über Batterien, aber das Handy laden Sie vermutlich an der Steckdose. Der Kochherd bleibt kalt, ebenso die Heizung ohne Strom. Wir brauchen massenhaft Strom, und dieser war jahrelang sehr günstig. Könnte dies jetzt ändern? An den Strombörsen sind die Preise jedenfalls schon in die Höhe geschnellt. Inlandredaktorin Rahel Walser.
Der Strompreis liegt aktuell bei rund 65 Euro pro Megawattstunde. Das ist fast doppelt so hoch wie zur gleichen Zeit im letzten Jahr, sagt Renato Tami, Geschäftsführer von ElCom, der unabhängigen staatlichen Regulierungsbehörde im Elektrizitätsbereich.
Dieser Preis ist als hoch einzustufen. Wenn ich das mit dem Vorjahr vergleiche, in der gleichen Jahreszeit, dann kostete die gleiche Megawattstunde ca. 35 Euro.
Der Hauptgrund für den hohen Preis an der Börse liegt im Ausland. Mehrere französische Kernkraftwerke liegen still. Dies verknappt und verteuert den Strom. Und auch in der Schweiz sind mit Leibstadt und Betznau 1 gleich 2 Kernkraftwerke nicht in Betrieb.
Diese Nichtverfügbarkeit von Kraftwerken hat einen Einfluss auf die Grosshandelspreise.
Und auch das Wetter trug seinen Teil zum Preisanstieg bei. Im Januar 2017 war es klirrend kalt. Die Sonne vermochte kaum durch die Wolken zu drücken und es gab wenig Niederschlag. Im Januar kletterte der Großhandelspreis gar auf über 100 Euro pro Megawattstunde, ein beachtlicher Preis. Ob die Börsenpreise langfristig hoch bleiben, könne er noch nicht abschätzen, sagt Renato Tami.
Das hängt davon ab, wie sich sich jetzt die Verfügbarkeit der französischen Kernkraftwerke entwickelt, wie sich auch die Verfügbarkeit der Kernkraftwerke in der Schweiz entwickelt, geht Leibstadt, wie angekündigt, Mitte Februar wieder ans Netz. Und schließlich ist auch die Wetterentwicklung entscheidend. Bleibt die Temperatur so, wie sie jetzt ist, oder müssen wir wieder mit einer Kälteperiode rechnen?
Erst dann zeigt sich auch, welche Konsequenzen sich ergeben. Sowohl für die Stromhändler als auch für die Konsumenten. Mehrere Stromhändler sagen auf Anfrage, dass die Großhandelspreise auf lange Sicht gesehen noch immer zu tief seien. Viele Wasser- und Atomkraftwerke sind darauf angewiesen, dass die Preise langfristig hoch bleiben, damit sie kostendeckend Strom produzieren können. Und ob der Endverbraucher, der zu Hause Strom aus der Steckdose bezieht, überhaupt je etwas von den höheren Preisen an der Börse spürt, zeigt sich erst im August. Dann legen die Energieversorgungsunternehmen jeweils die Preise für die Kleinkonsumenten im folgenden Jahr fest.
Inlandredaktorin Rahel Walser. Es hatte so schön begonnen an der Ski-WM in St. Moritz mit Lara Guths Bronzemedaille. Bei den Männern im Super-G hat es nicht gereicht. Sowohl Beat Feutz wie auch die anderen drei Athleten sind alle am Podest vorbeigefahren. Bernhard Scher, was ist passiert?
Siebter ist im Moment Carlo Janka, dann 11. Beat Feutz und wenn wir weiter zurückgehen in der Rangliste, 17. Mauro Caviezel und 19. Patrick Küng. Alle Schweizer haben das Potenzial nicht abgerufen. Sie fuhren zu fest, man musste viel Gefahrgefühl entwickeln. Heute bei dieser spektakulären Strecke, sie war schnell gesteckt, dieser Super-G. Also die Schweizer konnten das Rendement nicht zeigen. Und trotzdem, Beat, sprechen im Zielraum eine sehr gute Stimmung.
Die Stimmung ist gut, die ist im Ziel wirklich hervorragend. Es ist ein spektakuläres Rennen, das wir erlebt haben. Deshalb sind die Zuschauer erfreut, auch wenn die Schweizer unter den Erwartungen geblieben sind.
Es führt im Moment, und das ist eine Überraschung, Erik G., der Abfahrtsweltmeister von 2011 in Garmisch-Partenkirchen. Zweiter ist der Norweger Kjetil Jansrud und dritter ein weiterer Norweger, Alexander Amod Kilde. Zwei Norweger werden also heute mit großer Wahrscheinlichkeit Medaillen gewinnen. Der stolze Sieger dürfte aber heute der Goldmedaillengewinner Erik G. heißen.
Auch wenn Sie es vermutlich nicht hören in dem Lärm, danke für diese Einschaltung, Bernhard Scher aus St. Moritz. Zurück zum Thema Swisscom. Der Telekom-Riese hat sich noch einmal behaupten können. Doch die Swisscom bestimmt den Markt nicht mehr ganz nach Belieben. Der Markt ist gesättigt und dazu versuchen immer mehr Konkurrenten, dem großen Kunden abzujagen. Swisscom und die Konkurrenz, ein Überblick von Philipp Mayer.
Von Sunrise über die UPC, bis vor kurzem als Cablecom bekannt, und Salt, der ehemaligen Orange, dazu Quickline und über ein Dutzend kaum über die jeweilige Region hinaus bekannte Internetanbieter. Es gibt Konkurrenz auf dem Schweizer Telekom-Markt. Auch wenn die Swisscom rund 3/4 des Marktes beherrsche, sie spüre die kleineren Konkurrentinnen immer deutlicher im Nacken, sagt Andreas Müller, Telekom-Analyst bei der Zürcher Kantonalbank. Auch weil diese sich anstrengten.
Man kämpft nicht um den Kunden nur wegen dem Preis, sondern auch wegen Service und zum Beispiel gutem Empfang.
So habe gerade die Sunrise stark in die Qualität ihrer Mobilfunknetze investiert. Als größte Konkurrentin positioniert sie sich als valable Alternative zur Marktführerin mit Bündellösungen, die Mobilfunk, Festnetz, Internet und digitales Fernsehen enthalten, sagt der unabhängige Telekom-Berater Jörg Halter.
In der Wahrnehmung im Markt hat das noch nicht ganz so durchgeschlagen, dass sich die Sunrise etwas umpositioniert, etwas aggressiver wird und nicht nur noch auf die Preise schaut, sondern auch qualitativ besser dastehen will.
Der Swisscom im großen Stil Kunden abzujagen, gelinge so noch nicht. Aber Sunrise könne sich als Nummer 2 gut halten. Sorgen machen musste sich zuletzt die UPC. Die ehemalige Cablecom kam durch die Offensiven von Sunrise und Swisscom im digitalen Fernsehen ins Schwitzen. Den Serien von Sunrise und den Sportpaketen der Swisscom hatte sie erst einmal wenig entgegenzusetzen. Doch zuletzt habe auch sie sich gefangen, sagt Andreas Müller.
Sport ist eigentlich relativ wichtig, jetzt mit den Eishockey-Rechten, die sie gekauft haben. Und zusätzlich hat ja die Muttergesellschaft auch noch die Formel-1-Rechte gekauft.
Eher enttäuscht sind die Experten von Salt. Nachdem der französische Telekom-Unternehmer Xavier Niel Orange übernommen hatte, erwarteten viele einen heftigen Angriff, vor allem im Mobilfunk. Jörg Halter meint aber, dass
mit der Übernahme relativ wenig Dynamik gekommen ist oder bis eher keine. Und die soll doch sehr in einem kleinen Nischen verharrt, was mich eigentlich überrascht.
Auf absehbare Zeit könne ohnehin keiner dieser Mitspieler die Swisscom bedrängen, sagen beide Experten. Doch auch Nischenangebote, gerade jene der regionalen Anbieter, hielten den Markt in Bewegung, meint Halter.
Die Masse, die es dann ausmacht, und die Masse bewegt sich dann über vielleicht die nächsten 4-5 Jahre, werden sie weitere Teile von Swisscom oder vielleicht auch etwas von UPC wegnehmen.
Dass ein großer internationaler Konzern in den nächsten Jahren in den Schweizer Markt eindringen und diesen aufmischen werde, halten die Experten für unwahrscheinlich. An der eigentlichen Marktaufteilung mit der Swisscom als Platzhirsch werde sich vorläufig nichts ändern.
Philipp Meyer. Swisscom, wir bleiben verbunden mit dem Thema. Im ersten und vierten geht's im Tagesgespräch weiter mit Swisscom-Chef Urs Schäppi. Und dazwischen ganz kurz das Neueste aus der Nachrichtenredaktion. Bitte, Isabel Meissen.
Ein Gericht bezeichnet den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny des Holzdiebstahls für schuldig. Nawalny will bei den Wahlen 2018 gegen Präsident Wladimir Putin antreten. Das Urteil hält Nawalny für politisch motiviert, um seine Kandidatur zu verhindern. Die syrische Regierung weist einen Bericht über Massenhinrichtungen in einem Militärgefängnis als unwahr zurück. Das Justizministerium sagt, in Syrien gebe es die Todesstrafe nur nach rechtsstaatlichen Verfahren. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte die Vorwürfe nach Gesprächen mit ehemaligen Gefangenen und Wärtern erhoben. Der Kanton St. Gallen hat den Abschuss zweier Jungwölfe im Kalandermassiv 2015 vorschnell bewilligt. Zu diesem Urteil kommt das kantonale Verwaltungsgericht und gibt einer Beschwerde des WWF Schweiz Recht. Es habe nicht genügend Hinweise auf eine Gefährdung von Menschen gegeben, um einen Abschuss zu rechtfertigen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.